HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Josef Kardinal Ratzinger, ehemals Papst Benedikt XVI., er hat sich zu Wort gemeldet und einen langen Text veröffentlicht zum Skandal des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Ein Text, der viel Empörung hervorgerufen hat. Ich habe mit dem Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller über die Position Ratzingers gesprochen. Er hält die Erklärung des früheren Papstes für eindimensional und verzerrt. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem, die Demokratie ist bedroht. Die christlichen Kirchen in Deutschland werben um neues Vertrauen in die Demokratie. Und in unserem Sonntagsthema geht es um Stimmungsschwankungen und die große Bandbreite der Gefühle. Die Demokratie hat gegenwärtig keinen leichten Stand. Von manchen werden demokratische Prozesse und ihre Suche nach Kompromissen gezielt verunglimpft. Andere haben das Gefühl, dass im komplizierten politischen Geschäft die Lösung der wirklich wichtigen Zukunftsfragen auch nicht vorankommt. In dieser Woche haben die beiden großen christlichen Kirchen eine gemeinsame Erklärung vorgelegt. Ein Appell mehr oder weniger, in dem sie für mehr Vertrauen in die Demokratie werben.
Autoritäre und populistische Positionen sind eine Bedrohung für die Demokratie in Deutschland wie Europa. Daran lässt der Text der beiden Kirchen keinen Zweifel. Doch das größte Problem seien wachsende Resignation und Zynismus, so die Sozialwissenschaftlerin Eva Senghas-Knobloch, die an der Erarbeitung des gemeinsamen Wortes beteiligt war.
Zynismus aufgrund der Vorstellung, es nutzt eh nichts, egal was ich mache. Es ist eine Position der Resignation, die sich sozusagen völlig zurückzieht und auch meint, dass diejenigen, die zu entscheiden haben, ohnehin sich nicht um die Belange kümmern, um die man vor Ort sich ständig sorgen muss.
Die da oben und wir da unten. Um das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu stärken, benennt der Text vier Herausforderungen, denen sich Politik, Gesellschaft und Kirchen stellen müssen. Globalisierung, Digitalisierung, wirtschaftliche Ungleichheit und immer wieder das Thema Migration.
Die Einheimischen müssen sich auf wachsende Vielfalt einlassen. Sie können von den Zuwanderern keine kulturelle Assimilation, also die Aufgabe der eigenen Kultur, verlangen. Zugleich ist von den Einwanderern zu erwarten, dass sie sich auf die alltagskulturelle und geschichtlich-kulturelle Prägung des Landes einlassen, in dem sie heimisch werden wollen.
In der Praxis geht es dabei vor allem um die alltäglichen Regeln des Zusammenlebens, so der Vorsitzende der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD, Rainer Anselm.
Es gibt dann natürlich so kritische Fälle, von denen ich aber doch sagen würde, auch das kann man verlangen, zum Beispiel, dass man sich die Hand gibt. Das gehört eben zu unserer Sache des Umgangs miteinander. Das ist eine ganz eindeutige Distanzierung, wenn man jemand anderem nicht die Hand gibt. Das muss jemand, der eine andere kulturelle Tradition hat, nicht gut finden. Aber um das in dem Alltag zu vollziehen, glaube ich, kann man das durchaus verlangen, sich entsprechend zu verhalten.
Für ein gelingendes Zusammenleben in der Demokratie braucht es die aktive Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen. In der 50-seitigen Broschüre wird dies mit dem Begriff demokratische Sittlichkeit umschrieben. Damit ist nicht nur die Bereitschaft der einzelnen Bürger gemeint, die Gesetze zu achten und respektvoll miteinander umzugehen. Auch Unternehmen müssten deutlich machen, dass sie für das Gemeinwesen Verantwortung übernehmen, betont die Politikwissenschaftlerin Tine Stein, ebenfalls Mitautorin des Papiers.
Zum Beispiel, dass man nicht trickreich versucht, auch wenn es vielleicht noch legal möglich wäre, seine Steuern ins Ausland zu bringen, sondern dass man sagt, Steuern zu bezahlen ist richtig. Wir müssen die öffentlichen Infrastrukturen stärken. Dafür braucht der Staat die Mittel. Der Staat ist nichts Fremdes, sondern wir sind alle Teil dieser demokratischen staatlichen Gemeinschaft.
Besondere Aufmerksamkeit komme in der Demokratie dabei dem Schutz der Schwachen zu. Denen, die schon immer hier leben, aber auch denen, die sich aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach Europa machen.
Uns Kirchen ist bewusst, dass wir nicht alle Not in der Welt dadurch bewältigen können, dass wir die Grenzen Europas für alle öffnen, die sich ein besseres Leben erhoffen. Aber wir betonen, dass wir als Europäer kein Geburtsrecht auf ein besseres Leben haben als Milliarden andere auf der Welt. Wir müssen uns auch der Einsicht stellen, dass unser Wohlstandsniveau nicht verallgemeinerbar ist, weil dazu im globalen Maßstab schlicht die Ressourcen fehlen.
Zu den Konsequenzen dieser Einsicht allerdings schweigt der Text. Rainer Anselm räumt ein, dass es ohne Änderungen in unserem Lebensstil nicht gehen wird.
Die Frage ist, wie wir die daraus entstehenden Konflikte am besten managen können. Und ich glaube, dass es gerade da ganz wichtig ist, dass wir über demokratische Prozesse zu entsprechenden Regeln kommen, weil wir nur dann die durchaus auch schmerzlich werdenden Einschnitte verkraften können und vor allem auch kommunizieren können und für die entsprechende Akzeptanz sorgen.
Vertrauen in die Demokratie stärken. Das wollen die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Dazu haben sie eine gemeinsame Erklärung vorgelegt. Die ist bei den politischen Parteien auf viel Zustimmung gestoßen. Die wichtigsten Inhalte zusammengefasst von Matthias Bertsch. Das Schweigen des Gebetes, das er einstmals versprochen hat, das fällt ihm offensichtlich doch schwer. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat sich in der Missbrauchsdebatte zu Wort gemeldet. Er beschreibt in einem Text, wo aus seiner Sicht die Wurzeln für den Skandal des Missbrauchs liegen, und er beschreibt, wie aus seiner Sicht die rechte Antwort der Kirche in dieser Situation aussehen sollte. Eigentlich sollte das ein Text sein für das Bayerische Klerusblatt mit nicht so großer Öffentlichkeitswirkung, aber am Donnerstag wurde der Text doch von mehreren Internetportalen öffentlich gemacht. Ein bemerkenswerter Text, den ich gerne einordnen möchte im Gespräch mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Universität Münster. Schönen guten Tag, Herr Schüller.
Guten Tag.
Herr Schüller, man kann es in einem Satz zusammenfassen, die 68er sind schuld. Damit geht dieser Text los. Der emeritierte Papst schreibt, die Sache beginnt mit der staatlich verordneten Einführung der Kinder in das Wesen der Sexualität. Es gab Aufklärungsfilme, in Österreich wurde ein Sexkoffer von der Regierung verteilt. Also diese völlige sexuelle Freiheit, die keine Normen mehr zuließ und Pädophilie als erlaubt ansah. Das ist für Benedikt die wichtigste Ursache. Was sagen Sie dazu?
Das ist äußerst eindimensional, passt aber zu seinem Schrifttum, seinen Äußerungen, dass er schon sehr lange sagt, dass im Westen Europas seit den 68er eine Verfallsgeschichte zu konstatieren ist, moralischer Verfall. Insofern ist das nichts Neues. Es ist aber peinlich, weil natürlich mittlerweile auch durch die MAG-Studie im letzten Herbst ja eindeutig klar ist, dass es zutiefst systemische Ursachen im System katholische Kirche gibt, dass es auch genaue Analysen der Täterprofile gibt, dass vor allen Dingen die psychosexuelle Unreife eine wesentliche Ursache für Missbrauch ist. Das alles ignoriert Josef Ratzinger. Die Kirche ist schuldfrei, es bleibt die heilige Institution. Die Opfer kommen auch nicht vor in dem Text, nur an einer Stelle, aber da verzweckt. Und er bleibt in seinem fast platonisch reinen Weltbild, dass also eine Verfallsgeschichte in Beziehung gesetzt wird zu der reinen Lehre und der Heiligkeit der katholischen Kirche.
Verfallsgeschichte ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, also sozusagen der gesellschaftliche Verfall nach den 68ern und dann aber auch in der Kirche. Also er spricht im Grunde als zweite wesentliche Ursache von einem Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man nur noch rein pragmatisch über Moral sprach und nicht mehr in der Lage war, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Das ist natürlich eine Karikatur der damaligen sogenannten autonomen Moraltheologie. Und ein Autor kommt ja auch mit Namen vor, Franz Böckle, den ich in Bonn gehört habe. Das ist natürlich ein vollkommen verzerrtes Bild dieses Ansatzes, der von der Freiheit der Kinder Gottes ausgeht, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Aber natürlich haben diese berühmten Moraltheologen dieser Zeit keine permissive Moral gelehrt, sondern sie haben die Freiheit vor allen Dingen in den Mittelpunkt gestellt und die Ebenbildlichkeit. Das ist ein Zerrbild. Und wenn man das sieht, was er zu Franz Böckle schreibt, dass es eine Gnade Gottes gewesen sei und eine Fügung Gottes, dass er vorher gestorben ist, bevor er sich zu Veritatis Splendor von Papst Johannes Paul II. Äußert, dann ist das schon sehr derbe und sehr verwerflich, wenn man weiß, dass Franz Böckle einen grauenhaften Tod gestorben ist. Er ist regelrecht erstickt an Lungenkrebs. Da gefriert einem der Atem und man denkt, wie kann jemand so unversöhnt mit den Kritikern seiner Zeit umgehen?
Ja, das ist, finde ich, tatsächlich auch ein wichtiges Stichwort, dass er so ein Bild aufbaut, dass es sozusagen in der Kirche diesen moralischen Verfall gab, der sich auch im Protest äußert gegen das kirchliche Lehramt. Wie kommt das, dass er sozusagen so ein Bild von Kirche hat? Sie sagen, es ist ein Zerrbild, aber er betreibt es ja nach wie vor.
Ja, und er sieht sich ja selbst, das kommt im Text vor, als Opfer.
Genau, Bücher durften nicht gelesen werden, durften nur unterm Tisch gehandelt werden.
Was natürlich auch vollkommen Quatsch ist, weil wir bis heute mit den Studierenden die wichtigen Bücher von Josef Ratzinger lesen, weil er als Theologe wirklich bahnbrechende Texte, Bücher geschrieben hat. selbst in Tübingen, wo er ja im Unfrieden geschieden ist, haben wir in den Anfang der 80er Jahre Texte von Josef Ratzinger gelesen. Und zwar beim Kollegen Hühnermann, den er ja öffentlich vor einigen Tagen auch kritisiert hat. Also er sieht sich in die Rolle des Opfers gedrängt. Er war der Präfekt der Glaubenskongregation. Er war der Wächter des Glaubens. Und er sieht in seiner Weltsicht eben Verfall. Und darum geht er unversöhnt mit diesen damaligen Kritikern um, denen er selbst den Tod nicht gönnen kann. Ne?
Es geht ja wirklich sehr weit, wo er überall den Verfall diagnostiziert. Also bei den Theologieprofessoren, die Moral lehren. Dann sagt er in der Priesterausbildung. Da gab es in den Priesterseminaren homosexuelle Clubs. Männer und Frauen lebten wild durcheinander, hatten zum Teil ihre Freundin oder sogar ihre Kinder dabei. Das hat das wirklich Anhalt an der Realität?
Zunächst bedient er ein Klischee, was ja in rechten katholischen Kreisen im Blick auf die Missbrauchsdiskussion ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie sagen, weil die katholische Kirche in dieser Zeit homosexuelle Priester zur Weihe zugelassen hat, weil es überhaupt lax mit Homosexualität als schwerer Verfehlung umgegangen ist, konnte es überhaupt dazu kommen. Mittlerweile wissen wir, dass das wissenschaftlich nicht korrekt ist, sondern dass es eben die psychosexuelle Unreife ist, ob man heterosexuell oder homosexuell ist. Aber damit bedient er ein Klischee, dass in den Priesterseminaren der 70er Jahre wenigstens ein gewisser Geist der Freiheit herrschte, dass man tatsächlich Priesteramtskandidaten mit ihrer Sexualität versuchte zu konfrontieren und dass auch Frauen in Priesterseminare durften, das stimmt, aber das zur Ursache zu erklären, dass das den Missbrauch befördert habe, das ist sehr eindimensional, das ist eigentlich für so einen großen Denker auch einfach nur peinlich.
Der Verfall geht für Josef Ratzinger bis in den Kreis der Bischöfe. Er sagt, da wurde gar nicht mehr nach ihrer Glaubensqualität, also nach ihrer Bindung auch an die kirchliche Tradition gefragt, sondern es wurde nur gefragt, sind die positiv zur Modernität, zum konziliaren Gedanken nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingestellt. Es gab Bischöfe, die die ganze katholische Tradition eigentlich ablehnten. Was ist da dran?
Ja, das ist natürlich auch ein Zerrbild. Es gab natürlich in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum, in dem langen Pontifikat von Paul VI., bei der Auswahl der Bischöfe, von denen man zu Recht annehmen durfte, dass sie die wichtigen Impulse des Zweiten Vatikanums umsetzen. Denken Sie, die Liturgiereform war im Gange, die Veränderung der Priesterausbildung war im Gange, die positive Einstellung zur Religionsfreiheit, der Dialog mit dem Judentum, mit dem Islam. Da war es doch vollkommen klar, dass man gute theologisch firme und das Konzil bejahende Bischöfe aussuchte. Aber das ist ja auch so ein Thema bei Josef Ratzinger, das Konzil, das Zweite Vatikanum, das er maßgeblich als Theologe geprägt hat, ist auch eine Verfallsgeschichte in seiner Rezeption. Also das greift er wieder auf, auch das ist ein Zerrbild. Er kritisiert ja aber auch die aktuellen Bischöfe, das muss man auch deutlich sagen.
Da kommen wir hin. Er sagt, was müssen wir eigentlich tun als Kirche? Und er sagt, oder er fragt rhetorisch, müssen wir eine andere Kirche schaffen? Das beantwortet er ganz schnell und sagt, dieses Experiment ist schon gescheitert. Die eigentliche Ursache, wie wir es schon besprochen haben, sieht er in einem massiven Verfall, im Grunde in der Abwesenheit Gottes, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche. Und dadurch hat das Böse Platz gemacht. Wenn man diese Missbrauchsdebatte verfolgt und dann sagt, eigentlich ist da das Böse am Wirken, was ist das für ein Argumentationsmuster?
Ja, das sieht davon ab, dass in der Kirche selbst Verantwortung besteht, und zwar bei ihm selbst, bei den Entscheidungsträgern. Man delegiert quasi die Verantwortung auf das Böse, den Teufel und auf Gläubige, die nicht mehr glauben, als sei das so eine Wirklichkeit. Das ist schon mal anfragbar. Und damit wird die Kultur der Verantwortungslosigkeit bei dem Thema Umgang mit sexuellem Missbrauch von ihm perpetuiert. Er hat versagt als Erzbischof von München und Freising. Er hat sexuellen Missbrauch vertuscht. Das wissen wir. Das liegt in den Tresoren des Münchner Ordinariates. Er hat versagt als Präfekt der Glaubenskongregation.
Inwiefern versagt?
Dass er zum Beispiel trotz konkreten Hinweisen nicht dem Gründer der Legionäre Christi hinterhergegangen ist, Marcel. Erst nachdem er im Ruhestand war, kamen diese Dinge raus. Da hat auch Johannes Paul II. Übrigens versagt. Also er verweist auf das Böse, auf den Teufel, auf den fehlenden Glauben, auf die Abwesenheit Gottes. Das ist ja auch eine theologisch steile These. Gott ist immer gegenwärtig. Er ist ein mitgehender Gott. Das verbindet uns Christen aller Konfessionen. Also da würde man fragen, was hat er für ein Gottesbild? Also kurzum, damit delegiert er die Verantwortung an den Zeitgeist, an die Alt-68er und an das Böse. Und damit perpetuiert er die Kultur der Verantwortungslosigkeit und seiner Verantwortung, der er nicht gerecht geworden ist.
Und als Lösungsmodell sagt er im Grunde, wir müssen uns neu Gott hinwenden. Also er will auch keine Verantwortung übernehmen. Und er lehnt vehement ab, dass man über Reformen in der Kirche nachdenkt. Er sagt, wer jetzt sagt, wir müssen wirklich grundlegende Reform, ein neu über Kirche nachdenken, das ist im Grunde eine Einflüsterung des Teufels.
Genau, immunisiert mit dem Hinweis auf den fehlenden Gottesglauben, auf das Wirken des Teufels, der in die innersten Circle der Kirche eingedrungen ist, immunisiert er sich und die, die ihm folgen, und das sind nicht wenige, gegen Reformen, also den Versuch, Reform zu starten. Er behauptet ja, dieses Modell der neuen Kirche sei schon versucht worden. Das stimmt ja gar nicht. Es werden ja jetzt erst Reformanstöße von Papst Franziskus, von den Bischöfen fort versucht. Das wird sofort abgebügelt, wird sofort dem Teufel zugewiesen und damit werden Reformen für unmöglich erklärt.
Aber wie muss so ein Satz, sozusagen ist ein Vorschlag des Teufels, solche Kirchenreformen, wie muss das ein Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elst hören, ein Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig oder auch Caritas-Direktorin Gabi Hackmanns aus Frankfurt, die kürzlich in einem Brief an den Kardinal Marx gesagt haben, diese Missbrauchssituation müssen wir gerade nutzen, um diese Reformen, die lange anstehen, in Gang zu bringen?
Na, so wie ich die drei kenne und ich kenne sie gut, werden sie das eher als intellektuellen Anreiz empfinden, noch vertiefter darüber nachzudenken und diese Forderung zu bestärken. Und ich denke auch, dass eine so eindimensionale, seine ganzen Verdienste zerstörende Position, die er jetzt vorgetragen hat, eigentlich nur noch mal ganz gut ist, weil es deutlich macht, dass hier ein überkommenes System sich noch einmal ächzend zu Wort meldet, aber nicht die Reform aufhalten kann.
Hat die Kirche, die katholische Kirche überhaupt ein Problem, dass es da einen Vertreter dieser vergangenen Zeit gibt, einen Papst Emeritus, der sich doch immer wieder nochmal zu Wort meldet?
Das ist ein großes Problem. Ich habe das ja mehrfach in öffentlichen Äußerungen schon angemahnt. Er ist nicht ein Papa Emeritus, er ist wieder Josef Kardinal Ratzinger, Kardinal bleibt er. Und er hatte sich zum Schweigen versprochen, aber da muss man einfach sehen, um ihn herum sind Kräfte, vor allen Dingen Erzbischof Genswein und andere, die ihn immer wieder positionieren, weil die rechten katholischen Kreise natürlich, ihnen ist die Galionsfigur verloren gegangen und so positioniert er sich wie ein Gegenpapst, das kennen wir aus der Kirchengeschichte. Und Papst Franziskus ist ein Dialektiker, ein typisch jesuitischer Dialektiker, er hat ja den Text freigegeben. Er scheint eine persönlich gute Beziehung zu ihm zu haben, das scheint zu stimmen. Und Jesuiten spielen immer dieses Spiel, dass beide Seiten zu Wort kommen, was er unterschätzt, Franziskus, ist aber, dass die, die sich auf Josef Ratzinger beziehen, ihn als Papst ins Spiel bringen, der er nicht mehr ist. Und das ist eine Spaltung, also Josef Ratzinger bringt Spaltung in die Kirche und das mit 92 Jahren unversöhnt mit seiner eigenen Biografie. Das ist schlimm.
Professor Thomas Schüller, Kirchenrechtler an der Universität Münster. Danke für diese Einschätzung.
Vielen Dank.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist Palmsonntag, der Sonntag, der die Karwoche eröffnet. Und das ist ja laut den biblischen Berichten eine Woche mit großen Stimmungsschwankungen zwischen dem Jubelruf Hosianna beim Einzug Jesu in Jerusalem und dem höhnischen Kreuzige ihn bei der Hinrichtung Jesu. Mit dem heutigen Sonntag ist auch das Ende der Fastenzeit in Sicht. Zum Glück denken vielleicht manche, denn Fasten ist nicht immer leicht. Besonders auf jegliche feste Nahrung zu verzichten, wie zum Beispiel beim Heilfasten, das kann mitunter wirklich schwierig sein. Aber kurz vor knapp aufgeben, das zieht einen dann wirklich runter. Also durchhalten im Endspurt, auch wenn die Stimmung zwischen euphorisch und vollkommen fertig schwankt. Anna und Rike sind echte Fastenexpertinnen. Bei Ihnen läuft das so.
Tag 2 ist fast geschafft. Eine Tasse dampfender Kräutertee steht auf dem Tisch. Das ist auch schon alles, was Rike aus Fulda seit 48 Stunden zu sich nimmt. Tee, Wasser, Gemüsebrühe. Und das im Alltag mit Kindern und Job. So sieht aber nur der Start ihrer Kur aus, denn morgen fährt sie los in eine Fastenklinik, um die nächsten 5 Tage dort zu verbringen.
Ich freue mich schon richtig drauf, weil dann kann ich abschalten. Da muss ich kein Essen mehr kochen für andere. Man braucht wirklich Zeit. Das geht nicht im Alltag, weil dann geht es nur durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann kommt nicht dieses Loslassen, Loslassen, Loslassen.
Die 42-Jährige meint damit auch eine Art seelische Reinigung. Denn es geht nicht nur um eine körperliche Entgiftung, sondern auch um das, was man sonst noch so mit sich herumträgt. Dieses Loslassen hat auch ihre Schwester Anna als große Bereicherung empfunden.
Einfach um mal zu testen, halte ich sowas aus. Und ich hatte auch ein paar Fragen mit mir zu klären, ein paar Entscheidungen zu treffen. Das habe ich dann wirklich auch geschafft in dieser Woche.
Beide sind sich einig, die ersten Tage sind schlimm. Der Kreislauf wankt, der Kopf denkt nur an das eine und die Disziplin muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Wenn aber der dritte Tag anbricht, ist das Schlimmste geschafft.
Also da gibt es so ein Hochgefühl, ich kann es nicht beschreiben, es geht einem gut. Man wacht morgens auf und es geht einem gut.
Und dann macht dir es auch nicht mehr viel aus und dann hältst du auch die letzten 3-4 Tage, je nachdem wie lange du fastest, dann hältst du es auch locker durch.
Angenehme Begleiterscheinungen eingeschlossen. 4 Kilo weniger, schöne Haut, besserer Schlaf, ausgeglichen und endlich mal Zeit für sich. Für die jungen Frauen nicht das schlechteste Programm.
Also wir sind morgens schwimmen gewesen und nachmittags spazieren gegangen. Ich finde, es funktioniert alles ein bisschen langsamer. Aber man soll sich ja auch die Zeit nehmen und man soll alles langsamer angehen lassen.
Genau dafür macht es Rieke immer und immer wieder. Genau genommen, seitdem sie 21 ist.
Seitdem ich die Kinder habe, da habe ich überhaupt keine Zeit mehr für gehabt. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich das letztes Jahr anstoßen konnte und dass ich es, nachdem ich da unten bezahlt hatte, sofort wieder gebucht habe.
Und so wird sie es wieder machen. Eine Woche nur für sich. Eine Woche Verzicht für dieses unbeschreiblich gute Gefühl am Schluss.
Stimmungsschwankungen aushalten in einer Fastenwoche und am Ende lockt dann doch das Hochgefühl. Über Erfahrung beim Fasten berichtete Steffi Mosler. Und wir bleiben noch bei diesem Stichwort Stimmungsschwankungen. Die Karwoche selbst löst ja eine ganze Breite von Gefühlen und Stimmungen aus, wenn man den biblischen Berichten folgt. Vom Jubel am Palmsonntag über die Angst vor der Gefangennahme, das Entsetzen über den Verrat und den Schrecken der Hinrichtung. Bis zum ungläubig-gläubigen Staunen am Ostersonntag. Wenn wir von Stimmungen oder gar Stimmungsschwankungen reden, dann hat das ja oft einen negativen Klang. Stimmungen gelten als zufällig, als nicht verlässlich. Da bewegen wir uns auf wackeligem Grund und dünnem Eis. Und, vielleicht unbewusst, versuchen wir dann allzu große Stimmungsschwankungen zu vermeiden. Wie wichtig ist es eigentlich, die ganze Bandbreite der Gefühle wiederzuentdecken? Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Sabine Askodom gesprochen. Sie ist Coach, Buchautorin und vielgefragte Vortragsrednerin.
Frau Askodom, warum sind uns große Stimmungsschwankungen eigentlich eher unangenehm?
Wir haben das oft schon in der Kindheit gelernt, dass die Eltern unsere Stimmungen nicht gerne ertragen mögen. Also in meiner Generation hieß es noch, ich hau dir gleich eine runter, dann weißt du, warum du heulst. Das war jetzt sehr extrem. Aber ich glaube, dass Kinder sehr oft lernen, dass ihre Stimmungen die Eltern verärgern oder verunsichern sogar. Und wir lernen uns anzupassen und brav zu sein.
Machen Gefühlsschwankungen uns irgendwie auch Angst?
Auch ob sie uns selbst Angst machen, ich glaube, das gilt für extreme Gefühle. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist die Erlaubnis für einen selbst. Ich darf fühlen. Wir leben gerade in so einem Zeitalter des immer Fröhlichseins, immer Ausgeglichenseins. Das Glas ist immer halb voll und das kann ich manchmal selber nicht mehr ertragen. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich zornig bin, bin ich zornig. Und das lasse ich mir auch von niemandem mehr verbieten.
Ja, das muss man natürlich irgendwie zusammenbringen mit so einer sozialen Verträglichkeit. Ne? Also wir sind natürlich auch in Zusammenhängen, wo es nicht so klug ist, diese Dinge zu zeigen.
Ja, also ich denke mal, wenn ich im Freundeskreis, kann ich es noch eher zeigen. Und wenn ich Berufsleben bin, brauche ich zu der Authentizität, die ja wunderbar ist, natürlich auch eine große Spur Professionalität. Also wenn ich mich morgens geärgert habe über mein Kind, das eine 6 in Mathe hat, werde ich das nicht meine Kunden spüren lassen. Das ist schon klar.
Wenn jemand sagt, ich möchte so die ganze Bandbreite der Stimmungen zulassen lernen, das ist ja dann doch offensichtlich der Impuls, den wir heute brauchen und den Sie auch gerne geben möchten. Was raten Sie dem?
Ich würde immer raten, versteh dich selbst. Versuche zu verstehen, warum bin ich jetzt zum Beispiel verärgert. Also es ist ja nicht, kommt ja nicht vom Himmel irgendwie runtergefallen und plötzlich habe ich den Ärgervirus, sondern versuche zurückzuführen, was war der Auslöser? Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Also du bist irgendwo lang gegangen, hast jemanden gegrüßt, der hat nicht zurückgegrüßt. Du nimmst es eigentlich gar nicht wahr, aber dein Unterbewusstsein beschäftigt sich damit. Was ist denn los? Warum grüßt denn der nicht? Habe ich dem was getan? Der war neulich schon so komisch. Und dann steigt in uns dieses Gefühl des Ärgers hoch und wir können es oft nur mit Mühe zurückführen auf den Auslöser. Es ist immer gut, den Auslöser zu kennen, weil sonst kriegen manchmal die falschen Leute die Auswirkungen ab.
Also wir brauchen da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ne? Also in diesem Bereich, wir sind ja sonst so übersichtlich und übersichtsvoll, aber in diesem Bereich sind wir so ein bisschen blind.
Ja, wir sind blind. Ich glaube wirklich, dass wir es nicht gelernt haben. Also wir sind als Kind traurig. Was sagen meistens die Eltern? Wird schon wieder gut. Wir haben uns verletzt und uns tut was weh und dann pust, pust, ist schon wieder weg. Das ist ja prima. Aber dadurch lernen, glaube ich, Kinder gerade nicht, ihre Gefühle tatsächlich wahrzunehmen, benennen zu können und sagen zu können, woher kommt das? Der Michael hat mich gehauen. Und dann sagen die Eltern oft, ach komm, nimm's nicht so ernst. Und ich glaube, dass uns dadurch dieses Fühlen ja wirklich aberzogen wird.
Die ganze Bandbreite der Gefühle, wie wir umgehen können mit Stimmung und Stimmungsschwankungen, darüber sprach Klaus Hofmeister mit Sabine Askodom. Sie ist Coach, Buchautorin und vielgefragte Vortragsrednerin. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie informiert werden wollen, regelmäßig über Themen und Schwerpunkte aus dem Bereich Kirchen und Religion, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Es geht ganz einfach auf der Internetseite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.